So, Freunde des guten Geschmacks, hier ist mein Mikrofon. Jürgen, sag du auch mal was?
Also Carsten, du siehst unheimlich gut aus heute.
Ja. Sehr nett von dir, Jörg. Möchtest du auch was sagen?
Ganz spezial. Hallo Carsten, hallo Jürgen. Dann fangen wir mal an.
Vielen Dank. Mensch, Jürgen, schön, dich wieder mal hier zu sehen. Wir hatten ja schon ein bisschen Pause. Ich freue mich heute ganz besonders, weil du hast ja jemanden eingeladen, deinen Wunschgast. Möchtest du dich mal vorstellen?
Ja, hallo Carsten und auch hallo Jörg. Einer meiner motorsportlichen Wegbegleiter. Ich habe den Jörg Hoffmann heute mitgebracht und er hat halt entscheidenden Anteil an meinen motorsportlichen Aktivitäten gehabt. Und da habe ich gedacht, du bist heute mal bei uns. Hallo Jörg.
Ja, vielen Dank. Hallo Carsten, guten Abend. Hi. Hallo Jürgen, guten Abend. Ja, schön, dass ich hier bin, dass ich hier sein darf, besser gesagt. Und ja, dann schauen wir mal.
Wir haben dir ja gerade schon mal so eine ganz knappe Einweisung gegeben, um was es hier eigentlich geht. Also ich habe mitgekriegt, du bist gar kein Podcast-Hörer. Also
nein.
Von daher lade ich dich herzlich ein.
Das ist an mir vorbeigegangen. Und ich bin mal gespannt, auf was nicht zukommt. Locker, flockig und
dann gucken wir es wird eigentlich gar nicht so schlimm. Also wir haben halt für unsere Gäste immer so eine Top-10-Fragerunde zusammengestellt, wo wir einfach ein bisschen mehr von dir hören möchten. Und weil sowohl der Jürgen als auch die Jana, die schon hier war, und auch unser Daniel Hessler, alle haben immer gesagt, da muss den Jörg fragen. Also das ist immer, deswegen habe ich gesagt, ich muss diesen Menschen hier auch mal kennenlernen. Ja? Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal gesehen.
Richtig.
Aber da, ja, auf dem Riesenplatz hier von Jürgen, da verliert sich es auch schnell, wenn wir da unsere Runden fahren.
Ach, das sagst du.
Auf eigenen Ring.
Das sagst du auf dem Anwesen von Rot. Oder?
Ja, genau. Unser Butler hat euch ja hier hochgebracht. Also von daher.
Mit dem Golfkarren.
Ich würde auch ganz gerne mal anfangen, Jörg. Bist du schon bereit?
Ja, fang an, kein Problem.
Wir dürfen übrigens Werbung nicht machen. Also wir sagen jetzt zum Beispiel jetzt nicht hier, wir trinken lecker Feldhins oder cool. Jürgen hat da. Was ist das?
Team-T-Shirts
an von diversen Firmen. Also RH, Alurad, Pioneer, Bildstand, so sagen wir nicht.
Nein, das können wir nicht sagen.
Also Werbung machen wir nicht.
Nein.
Ja. Und da komme ich auch gleich zur Frage Nummer 1.
Ja.
Welches Bier trinkst du am liebsten?
Rothaus-Tanzäpfle.
Ist das nicht ein bayerisches?
Nein, das ist ein Bier aus dem Schwarzwald. Und ganz witzig ist, das ist eine Staatsbrauerei. Also es gehört, die Gewinne werden ans Land Baden-Württemberg abgeführt. Und ganz witzig ist natürlich, ich bin auch irgendwie indirekt über den Motorsport an dieses Bier gekommen. Ich habe natürlich vorher Bier aus Grevenstein getrunken, das trinke ich auch noch gerne, aber seit ungefähr 2003 ist dieses Bier immer in meiner Garage.
Bist du treu, ja? Bist du ein treuer Rothaus-Biertrinker?
Irgendwie hat mir das gefallen, ganz komisch, und ich kann noch mal ganz kurz erzählen, also ein Kollege von mir, also ein Freund, mit dem ich 6 Jahre selbstständig zusammengearbeitet habe, wir mussten die Selbstständigkeit aufgeben Ende der 90er Jahre, und der ist dann zu einer Firma gegangen, in Karlsruhe, die ja sehr viel mit den Fahrzeugen mit Heckmotor macht, mit 6 Zylindern, restaurieren, alte Rennautos aufbauen, und unregelmäßig bin ich bei dem vorbeigefahren immer, habe den abends besucht, wenn ich beruflich auch unterwegs war, habe da übernachtet und haben wir gegrillt, und da gab es dann dieses Rothauspilz.
Und da bist du auf den Geschmack gekommen. Ja,
und da fand ich das ganz toll, ich weiß auch nicht warum, und ich sage immer inzwischen, das ist ein tolles Marketinginstrument, weil warum auch immer, es hat sich hinterher entwickelt, wenn wir zum Beispiel da auch bei dem Event, wo ich den Jürgen kennengelernt habe, haben wir dieses Rothausbier getrunken. Und dann kamen die Leute auch schon an, die meinen Arbeitgeber kennen, also die Firma, wo ich arbeite oder mich kenne. Wo ist das Bier? Also das war dann schon irgendwie selbstverständlich.
Wo ist das Rothausbier? Passt ja, also ich heiße ja auch Rot, ganz, also vielleicht habe ich da Aktien,
ne?
Oder so.
Okay, das ist jetzt eine lange Geschichte zum Bier, aber was ich eben halt interessant finde oder was mich so freut, das hat irgendwie auch was in der Geschichte, also in Erinnerung bei mir, was mit Motorsport zu tun oder mit Autos.
Ja, ich merke das, wie gesagt, ich höre ja überall nur deinen Namen. Und also die bringen dich ja wirklich mit dieser Autogeschichte völlig in Verbindung. Also muss da ja was dran sein. Also glaube ich, dass alles, was du tust, wahrscheinlich auch der Pullover, den du trägst, die Brille, die du da hast, ist wahrscheinlich Carrera oder so.
Nein, ganz bestimmt nicht.
Ja, aber das ist schon spektakulär, dass man doch so oft erwähnt wird, weil du hast es ja dann noch nicht mitgekriegt, weil ich bin der Nerd hier. Ich habe eigentlich keinen Plan davon und extra nicht. Normal lese ich mich ein, beschäftige mich mit dem Thema und dann bin ich meistens fit. Und hier ist es so, dass ich mich von unseren Gästen oder auch vom Jürgen gerne hier aufklären lasse, wer was und was für Positionen.
Also, das ist schon interessant.
Also, ja, das ist halt, man muss ja auch als lebende Legende.
Nein, das bin ich nicht. Nein.
Ich muss mal gucken, ob ich den Zettel finde, wie Jürgen dich im Podcast beschrieben hat. Das war schon sehr spektakulär. Ich wollte ein Lied draufschreiben, aber ich habe jetzt den Zettel tatsächlich nicht.
So schlimm.
Aber das finden wir nochmal. So, Jürgen, du bist schon wieder sprachlos, wie ich sehe. Was trinkst du gern für ein Bier, wenn wir schon mal dabei sind? Ist egal, Hauptsache...
Hauptsache es schmeckt. Also ich trinke gerne Bier. Also ich bin auch das erste Mal auf das Bier vom Jörg gekommen, als ich den mal besucht habe. Und er sagte, hier ein kleines 03er. Und so ein 03er kann man ja schnell mal wegatmen.
Ich war in Stuttgart, fällt mir jetzt gerade
an. Und das ist total lecker.
Das findest du in Stuttgart in jedem Getränkemarkt.
Genau, ich war in Stuttgart auf einer Messe und dann stand tatsächlich überall Messestände. Ja, das, also es schmeckt.
Das kann man inzwischen aber auch hier kaufen in Nordrhein-Westfalen.
Ja, aber die Welt ist ja klein. Du bestellst bei Amazon. Ja.
Nee, nee, das
dürfen wir auch nicht sagen. Amazon
das
ist
nicht.
Kann man das nicht bald auch runterladen?
Nein, das geht nicht.
Aber du kannst es bei Brutto kaufen. Wenn du es bei Brutto kaufst.
Beim Brutto war ich am Samstag wieder. Carsten, okay. Ich glaube, so langsam geht das los. Da hat mich die Kassiererin am Ende gefragt nach meiner Postleitzahl. Also ich glaube, da geht
echt?
Was. Da geht was noch.
Also ich würde ja bei Netto kaufen. Brutto ist viel zu teuer.
Ja, ich achte da nicht.
Klar, ist ja Brutto. Ist ja Brutto.
Ja, Bruttopreise. So. Ja, das war die Bierfrage Nummer 1. Jetzt komme ich mal mit Schweinsgalopp oder mit Heck angetriebenem Vollgas oder wie auch immer, komme ich jetzt mal zur Frage Nummer 2. Lieber Jörg, was denkst du oder warum wollte der Jürgen dich unbedingt als allerersten Gast einladen? Es war ihm so wichtig, aber was denkst du, weswegen?
Ist schwierig zu sagen, also ich weiß es jetzt nicht, ich kann es jetzt nur spekulieren. Vielleicht liegt es ja daran, wie wir uns kennengelernt haben, das war, gut, den Namen Jürgen Freiburg, den kannte ich also schon länger.
Also echt?
Ja, seit 1990 oder
das
so.
Dass die nicht alle kennen, ist
ja. Ich könnte jetzt mal umfahren. Gut, aber ich wusste den Namen, aber ich kannte nicht so richtig ein Gesicht und die Geschichte dahinter.
Nur das langsame Auto.
Ja, und ich denke mal, vielleicht war das deswegen, ich habe Jürgen auf einer Veranstaltung, einer, nenn es mal Tuning-Veranstaltung, wo Autos fahren, beim Tuner Grand Prix, irgendwann war das, 2006 kennengelernt, über jemanden und der sagte, hier ist der Jürgen Freiburg, der sucht ein Fahrwerk. Und ja, jetzt wusste ich natürlich jetzt nicht, was ist ein Corrado im Detail, aber ich wusste schon, was ein Corrado ist. Das ist ein Auto auf einer Golf-3-Plattform.
Räder.
Das kann halt kein Riesenthema sein, da ein Fahrwerk zu machen,
okay.
Zu bauen für. Auch so, wie er es gerne haben möchte. Und ich glaube, da hat der Jürgen gesehen, der sagt ja einfach, ja, das geht. Ich habe das dann positiv gesehen und vielleicht kommt das da ja. Nicht sonst. Klar, ich weiß auch, wenn was nicht geht, dann bin ich vielleicht auch so eine kleine Bedenkenträger, aber da war das in dem Fall vielleicht nicht.
Ah, okay. Aber das ist also...
Kann weil, ich mir so vorstellen. Ich weiß,
daher kommt es das richtig, Jürgen. Kannst du das so bestätigen? Ist das der erste Kontakt? Oder?
Das war ja, der erste Kontakt.
Das war der allererste Kontakt, da waren wir noch schön per se. Und,
ja, stimmt.
Und was mich da am meisten beeindruckt hat, ist, dass der Jörg nachher zu mir nach Hause gekommen ist. Er hat sich irgendwie... nach dem Wochenende, Dienstags, Mittwochs gemeldet und sagte, ich komme Donnerstag vorbei und gucke mir das erstmal auf der Hebebühne an, machen wir die Räder mal ab, messen mal nach. Und das hat mich da schon, das hat mir imponiert, dass sich einer darum sehr bemüht. Und das war so der Erstkontakt.
Das wäre nämlich auch die Frage gewesen, die ich dir stellen wollte.
Ja.
Seit wann kennt ihr euch, also du und Jörg, und wo habt ihr euch das erste Mal getroffen? Du sagtest jetzt gerade, war auf dem Rennen.
Nee, das war eine Tuning-Veranstaltung.
Genau. Oder eine Tuning-Veranstaltung, ja.
In Hockenheim war das, ja.
Hockenheim, okay. Genau. Also darf man Hockenheim
das,
sagen? Ja, Hockenheim
ja, das darf man sagen.
Lübeck-Ring
wir auch können auch Hockenhausen sagen. Das
Hockenhausen.
Auch. Also, und das war Pfingsten. Also das ist ja bis, ich
das
glaube...
Das war warm, wa?
Ja, das war zwei... Ja, oder war das bei den Recaro Tuning Days?
Das ist Recaro Tuning Days.
Das war
bei
den Recaro,
eine total heiße Angelegenheit.
Das war dann irgendwann im Juli, Juli.
Ja. Wann, aber, wann war das?
Welches Jahr?
2006 war das. 2006.
Oh, Jürgen zieht sie aus. Kommt der nächste Sponsor?
Jetzt habe ich hier.
Du hast ja, wie viele T-Shirts hast du an? Schon wieder 16 Stück oder so. Jörg, ich muss dir jetzt sagen, normalerweise kommt Jürgen ja, der hat die ganze Zeit einen Helm auf. Ich muss immer ab der Hälfte, muss ich ihm sagen, er soll einen Helm abnehmen, weil das ist Nuscheln, das ist einfach nichts mehr. Und die Zähne hast du auch wieder festgekittet.
Ne? Ja, das klappt mit den Zähnen.
So ein kleiner Running Gag hier bei uns. gut, also du denkst, er hat dich als Gast eingeladen, quasi deswegen, weil ihr euch kennt, weil ihr euch lieb gewonnen habt.
Ja,
also
ja,
so eine echte Rennfreundschaft, so
das ist
Tuning, gut Zubehörfreundschaft.
Kennen im Motorsport, kennenlernen tut man ja viele. Und auch viele Wegbegleiter und auch viele Firmen.
Ja.
Aber da stechen halt doch dann immer, sagen wir mal ganz einfach, Persönlichkeiten raus, die sich anders engagieren dafür. Die man auch, so wie ich das letzte Mal gesagt habe, Daniel, nachts anrufen, überhaupt kein Problem. Da hätte ich gar keine Sorge. Und das ist beim Jörg auch so. Und so hat sich das über Jahre dann auch zu einer Freundschaft halt entwickelt. Mhm. Und auch...
Du hast wortwörtlich gesagt, jetzt fällt es mir ein, obwohl ich meine Notiz nicht mehr finde, aber der Jörg hat dich sehr stark geprägt.
Er hat mich sehr stark geprägt, weil... Hat er gesagt? Otto. Ja, das stimmt.
Wir können es gleich nochmal einspielen. Sogar. Ich habe das auf dem Computer.
Ich glaube das.
Wir glauben das, ja. Ja, geprägt, weil...
geprägt heißt es.
Geprägt, ja, uns auch mehr. Geht das auch anders. Weil Jörg macht um seine Person kein großes Aufheben. Der leistet viel, aber redet da nicht groß drüber.
Ja, so bescheiden.
Und man ist also, diese gewisse Bescheidenheit ist im Motorsport nicht oft vorhanden. Das fiel mir auch auf und da kann man sich auch mal was abgucken.
Okay, schön. Darf ich zu Frage 3 kommen?
Wenn wir schon bei 3 sind.
Jetzt wäre nach der 2 doch 3, meine Frau. Jörg, weißt du noch, mit welchem Rennwagen oder Rennauto du dein erstes Rennen gemacht hast?
Na, natürlich weiß ich das. Das weiß ich. Das war 1989 in Colmar-Berg. Wie gesagt, ich bin ja ein Alpha-Freak.
Ach so, ne, das wusste ich jetzt
nicht. Ja, ich habe einen Alfa Romeo Bertone mit 1600 Motor, 1600 Kubik. Das Fahrzeug habe ich seit 1986. Naja, und irgendwann, als ich das gekauft habe, habe ich also einiges restauriert. Also der Wagen war für sich ganz gut im Zustand, aber es musste hier und da was lackiert werden. Rostig war er so gut wie nicht. Naja, und dann ist aber nach einiger Zeit der Motor kaputt gegangen und dann habe ich gleich einen Motor aufgebaut mit etwas mehr Leistung.
Wenn schon, denn schon, ne?
Naja, richtig. Und naja, und dann passierte Folgendes, das lief ganz gut, das Auto war noch angemeldet. Ja, und dann hatte ein Freund von mir, hatte den Heidbergring, kennen heute vielleicht gar nicht mehr viele Leute, Ring, in der Nähe von Hamburg, in Geesthacht. Das ist also von, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube vom MSC Geesthacht, sage ich mal. Die hatten also ein Gelände bekommen, das muss eine alte Kiesgrube oder Müllabladestelle gewesen sein und haben dort eine circa 1 Kilometer lange Rennstrecke gebaut.
Cool.
Und das war vor dem Fall der Mauer im Prinzip in Deutschland die dritte permanente Rennstrecke. Wie gesagt, der Bekannte von mir hatte diese Strecke gemietet und sagte, wir können da mal fahren. Kommt doch mal mit euren Autos dahin. Wir müssten nur einen Helm mitbringen. Ja, und ich hatte dann schon einen guten Motor drin. Und das war das erste Mal da in Geesthacht, dass ich auf einer Einbahnstraße gefahren bin. So muss man das ja mal einfach sagen. Wenn man auf einer Rennstrecke fährt, ist das Einbahnstraße.
Ja,
und da kommt einem keiner entgegen und man muss nur gucken, was ist links und rechts. Und
schönes
und
Gefühl. Kurve richtig war.
Natürlich bin ich da rumgeeiert wie ein Anfänger. Hatte dann auch mit den Reifen verwachsen, die passten da nicht. Dann hat mir aber jemand Slicks geliehen. Es war so genial. Und dann hatte ich den Entschluss gefasst. Das hatte ich irgendwie aus einem dummen Zufall schon vorher gemacht. Hatte ich eine ONS-Lizenz. Und bin dann mit diesem Fahrzeug in der Gruppe G bei einem Rundstreckenrennen in Colmar-Berg gefahren. Mhm. Das war, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Juni oder Juli war, aber ich bin auf eigene Achse dahin gefahren. Ein Freund von mir ist mitgefahren mit seiner Freundin, weil ich ja nicht alle in das Auto kriegte. Und wir haben dann da in einer Pension gewohnt. Und
interessant finde ich ja den Satz, dann hat mir einer Slicks geliehen.
Ja, das war in Geesthacht.
Das finde ich geil. Also
das finde ich jetzt schon wieder cool. Ja, weil die Reifen, die ich mir geliehen hatte, die passten von der Felge nicht, warum auch immer. Und dann kam einer, komm hier, mein Motor geht nicht mehr, fahr du mit meinen Slicks weiter. Und die passten aber auf den Felgen. Und ja, und dann bin ich kurze Zeit später dieses Rennen in Colmar-Berg gefahren.
Wo ist in Luxemburg. Colmar?
In Luxemburg ist das. Das heißt also, du fährst nach Bitburg und dann fährst du ganz grob, also in Bitburg Richtung Südwesten, Südwesten nach Luxemburg. Und das ist an der Stadt Colmar, bei der Stadt Colmar. Und das ist an für sich die Goodyear-Teststrecke.
Das heißt, die ist auch immer noch aktiv?
Die ist auch noch aktiv,
ja. Bist du schon mal wieder da gewesen? Oder?
Ich bin, glaube ich, das letzte Rennen 2000 da gefahren. Also okay. Die Strecke ist jetzt nicht so ganz prickelnd. Ist eine lange Gerade und dann gibt es also eine Gegengerade mit Omega. Das, ja. Also nicht ganz so toll, aber andererseits war das recht. Also ich weiß nicht, wie oft ich da gefahren bin. Bestimmt 6, 7 Mal. Cool. Das letzte war 2000.
Und immer mit dem Alpha?
Immer mit dem Alpha. Was mir noch einfällt, das war damals eine Meisterschaft für Alfa Romeo Fahrzeuge vom Alfa Classic Club und Alfa Club in Deutschland organisiert. Und ja, das hat einfach richtig Spaß gemacht, weil da waren halt andere Alfa Fahrer und man verstand sich gleich.
Große weil, Familie.
Ja, ja, genau. Vor allen Dingen, sag mal, wenn der eine Schraube brauchte, dann musste er nicht vom Golffahrer zum Scirocco-Fahrer gehen sozusagen, sondern die hatten dann diese Schraube auch mit. Und das war, hat richtig Bock gemacht. Klar, ich bin dann auch nochmal auf anderen Autos gefahren, aber die meisten Rennen bin ich nur auf meinem Auto gefahren.
Da komme ich nämlich gleich schon zu Frage 4.
Ja.
Welches fährst du denn heute?
Ja, aus verschiedenen Gründen musste ich jetzt ein bisschen Pause machen mit meinem Auto. Also ich bin vor einiger Zeit, vor 4 Jahren, das letzte Rennen gefahren. Das war allerdings auf einem gemieteten Auto. Da bin ich mit einem Youngtimer-Fahrzeug, Porsche 924, insgesamt 4 Nordschleifen-Rennen gefahren in der Youngtimer-Trophäe. Und ja, jetzt will ich aber sehen, dass es dieses Jahr wieder klappt. Aber da muss ich mich selber so ein bisschen aufraffen, in den Hintern treten, dass es mal wieder vorangeht. Das Auto ist an für sich fertig. Da will ich also mit dem Auto,
wenn es das ist noch hat,
ist das ist der gleiche Wagen, den ich gerade beschrieben habe, der also in Geestach seine Einbahnstraßenfeuertaufe
gekriegt hat. Ja, genau. Feuertaufe und ja,
geil. Ja, das ist der gleiche noch. Ne?
Schön, das ist schön.
Da ist der Jürgen sogar auch einmal drauf gefahren, aber das ist eine du komische
das
Geschichte.
Du durftest das Heiligtum.
Ja, ich bin den auch gefahren.
Aber leider nicht lange.
Aber ich war...
Wieso, was passiert? Was ist jetzt erzählt?
Ja, nö. Nee,
hast du kaputt gemacht? Nee,
es war glaube ich, ein 4- oder 6-Stunden-Rennen.
Nee, 1000 Kilometer.
1000 Kilometer.
Auf der Nordschleife 2010.
1000 Kilometer.
Wir waren zu dritt und leider ist einem, da konnte er nicht zu. Wir hatten auch noch Pech, dann ist der Hauptbremszylinder gegangen, den haben wir noch relativ zügig gewechselt im Rennen und dann ist aber leider irgendwann mein Plaul rausgeflogen.
Also 1000 Kilometer stellen mir auch krass vor. Ich habe jetzt an der tschechischen Grenze zum Termin, und das waren jetzt auch so 770 Kilometer, und da fährst du ja normal weg, Autobahn, Tempomat. Ja, aber
du fährst zu dritt. Wir werden also zu dritt gefahren.
Aber das Auto Zeit muss 1000 Kilometer
fahren. Ja, Vollgas am Stück, ne? Immer mit allem, was geht. Krass.
Hast du da in Tschechien wieder Geld weggebracht?
Ich habe kein Geld.
Ich dachte, da wäre dieses Thema so mit hin und her und so.
Nee, ich war zum Arbeiten da, nicht zum Arbeit? Geld. Ja. Oh. Ich muss noch parallel arbeiten. Ich kann hier nicht den ganzen Tag nur sitzen.
Ich kenne dich nicht. Kenn ich gar nicht von dir.
Ja, dieses Jahr habe ich, glaube ich, von, was haben wir heute? Heute ist der 22. Ich glaube, vom 22. habe ich insgesamt einen Tag frei gehabt bis jetzt. Und der ist, glaube ich, heute.
Ich dachte, am 1. Januar ist frei gehabt.
Ja, doch. Ja, so sag ich doch auch. Frage 5.
Bitte.
Was ist eigentlich das Besondere an Altwagenrennen? Ist das die Atmosphäre, die Leute, das Publikum? Und was mich vor allen Dingen interessiert bei diesen Altwagenrennen, gibt es da auch noch Boxenluder und sind die auch alle älter? Oder?
Ach, das sind ja ganz viele Fragen auf einmal.
Ja, das also, ist ein langer Satz hier.
Ich meine, bei mir ist es einfach so, ich hatte dieses Fahrzeug, weil ich einfach irgendwann mal als Student einen Alpha gekauft habe und dann kam ich zu diesem Auto über ein paar, auch eine ganz witzige Geschichte, und hab der das dann vom Straßenauto zum Rennauto umgebaut. Und Motorsport ist nun mal einfach sehr teuer und auch zeitintensiv. Man muss also sehr viel Zeit mitbringen, um das zu machen. Und das Auto war einfach da. Und damit bin ich dann einfach angefangen.
Also okay, das war mehr so ein Automatismus oder?
Nee, sagen wir so.
Und dann die Leidenschaft.
Ich hatte das Auto und ich wusste, dass ich will das mal probieren. Ich wusste natürlich, ob mir das Spaß macht, das war mir nicht sicher, weil Spaß ist ja auch so, du hast einmal die Vorteile, aber auch die Nachteile. Ja, Summe muss es passen.
Muss man für sich also
ausmachen. Nachteile sind dann eben Zeit und Geld und so weiter. Und dann habe ich gesehen, das macht mir einfach Spaß. Und so bin ich dann an diesem Thema Altwagenrennen, bin ich dann irgendwie hängen geblieben. Klar, man entwickelte ja dann auch eine gewisse Szene, die man kannte. Die entwickelte sich gerade in den 90er Jahren sehr stark oder auch Ende der 80er. Ja, und da fühlte man sich dann auch wohl. Natürlich waren auch neue Autos mal ganz interessant, aber das wäre vielleicht auch aus dem Grunde nichts für mich gewesen, weil ich da finanziell nicht mitspielen konnte. Und dann ist natürlich ein ganz witziger Aspekt von den Altwagen. Du hast ein altes Auto, das ist am Ende der Saison auch ein altes Auto. Das wird immer ein altes Auto bleiben.
Korrekt,
aber wenn du jetzt mit aktuellen Autos fährst, gibt es irgendwann dann den Nachfolgerwagen und dann ist das Auto uninteressant und nicht
mehr. Richtig, genau. Wie, der fährt nicht den neuesten. Ja.
Heute ist es vielleicht so ein bisschen anders geworden. Ja, doch, heute ist es auch noch so. Nicht, wenn einer einen 997 Porsche Cup gehabt hat, dann muss er jetzt heute natürlich einen 991 oder demnächst einen 992 haben.
Ja gut, aber man merkt es ja wirklich auch, das ist übrigens der alte, aber nächstes Mal kriegt er den neuen.
Und dann ist die Technik beherrschbar. Das ist einfach ganz toll. Dann hatte ich auch mal Glück, dass ich irgendwann mal haufenweise Autoteile vom Alpha gesammelt habe. Motorblöcke und so weiter. Und das ermöglicht das einem ja jetzt. Also man muss an für sich nicht alles neu kaufen. Man kann sich oft auch mit gebrauchten Teilen, die man aufarbeitet oder aufarbeiten lässt.
Ich muss mal kurz was loswerden. Olaf, wenn du das hier hörst, das ist dein Mann. So, sorry. Ja. Ich habe nicht noch so einen Alpha-Fan, mit dem rede ich mich grundsätzlich fest. Ja, die veranstalten jetzt so eine coole Alpha mit so einem Alpha-Kochbuch. Dann ist da so ein Bereich gemietet. So sehr, sehr interessant. Das ist, glaube ich, am Bodensee. Ich kann euch mal gegeneinander Olaf Krönert. Ich weiß nicht, ob der das sagt, aber wir gucken mal. Olaf, wir telefonieren nochmal die Woche.
Ist denn, jetzt habe ich,
genau,
wo wir gerade beim Fahren sind, Jörg, ich bin den ja nur beim Training gefahren und war ganz erstaunt, wie schön der eigentlich zu fahren ist. Aber du bist ja jetzt ja schon, hast ja schon mehr Runden mitgedreht. Du hast ja keine Fahrhilfen und nichts, keine Servolenkung, kein ABS, kein irgendwelche Assistenzdinger.
Herrlich, ne?
Du hast ein Fensterkurbel, wenn du das Fenster aufmachen willst. Wie ist das eigentlich dann tatsächlich so beim Rennen? Also ich stelle mir das herausfordernd vor.
Ja, das ist auch eine Herausforderung. Man setzt sich permanent mit dem Fahrzeug auseinander. Jetzt ist es ja so, ich kenne das Auto ja sehr lange schon. Ich bin da viel
mit gefahren. Hast du gesagt, ne?
Ja, ich habe einen 86 gekauft und dann ein bisschen rumgeschraubt. Und dann ist er 89 das erste Mal ein Rennen gefahren.
Es gibt Ehen, die nicht so lange halten. Also von daher.
Und man wird da irgendwie eins mit. Und damit setzt man sich auseinander. Und dann macht das einfach richtig Spaß. Das, was auch noch hinzukommt, ist, ich bin auch, glaube ich, jemand, der relativ ruhig fährt. Ich will nicht sagen, dass ich langsam bin, aber auch ich bin schon recht zügig unterwegs. Und man wird so eins mit dem Auto, man lässt das Auto dahin fahren, wo es hin will. Aber man muss aber schnell sein. Und man zwingt das Auto nicht dahin. Und wenn du das Auto dahin zwingst, dann wird es anstrengend mit dem Fahren. Dann musst du mit dem Auto kämpfen. Und ich glaube, ich fahre so, dass ich eben halt, ja, ich will nicht sagen gleiten, aber ich kämpfe nicht mit dem Auto. Ich weiß, was das kann. Und mir macht das einfach Spaß, die alte Technik. Und was du sagst, sind ja auch schon mal andere Leute neben mir bei Auto Langstreckenrennen mit dem Auto gefahren, waren viele, die also Neuwagen kannten. Und die waren überrascht, wie viel Spaß das macht. Das Auto hat ja nur 140 PS aus 1600 Kubik. Das ist schon recht zügig. Nicht in der Fuchsröhre fährt das Auto knapp über 200.
Und, was wiegt der?
Der wiegt 960 ohne mich.
Ja, gut, ist ja schon ein Leistungsgewicht, ne?
960 Kilo, das ist
fast. Das ist für die heutige Zeit ist das relativ wenig.
Ja, das ist fast wie bei mir mit meinem sportlichen Körper und viel zu viel Muskeln einfach.
Aber
was denn jetzt so?
Es macht einfach Spaß und klar, und dann motiviert er natürlich auch diese ganze Gemeinschaft darum. Also es ist ja so. Das Autorennen macht man ja zwar für sich selbst, weil man das gerne möchte, aber man freut sich auch eben, dass man in so einer Gruppe von Gleichgesinnten ist. Dann abends im Fahrerlager wird was erzählt und natürlich auch das eine oder andere Tannenzäpfle getrunken.
Ja,
das kommt dann zusammen, ne? Und das motiviert einfach unheimlich. Ja. Das macht also, ist ein intensives Wochenende, nicht? Rennen ist ja immer am Wochenende oder in Hockenheim oft dann von Freitag bis Samstag. Ja. Aber sonst ist es eine Wochenendveranstaltung.
Kannst du noch was sagen zu den Boxenludern?
Sind die jetzt heißt Boxenluder? So würde ich das nicht nennen. Also ich weiß nur mal, ich hatte eine sehr nette Freundin, die hat mir mal geholfen, die Lea. Die sagte dann mal irgendwann, weil sie auch so in meinem Alter ist, dann kam sie an und sagte, Boxenluder nach Anhang K. Also Anhang K ist das, hatte sie sich extra ein T-Shirt machen lassen. Anhang K ist ja dieses Reglement, nach dem viele alte Autos eingeteilt sind.
Okay.
Aber das, die würde ich jetzt nicht als Boxenluder bezeichnen. ich würde eher sagen, da sind Mädchen,
also,
Frauen,
ja,
die
einfach soll ja nur ein Scherz gewesen sein,
aber Spaß daran haben. Also so ist es einfach.
Ja, nein, aber, nein, war eine Idee von Jürgen.
Was? Das ist nicht so. Jetzt wurde es.
Jörg, was mich doch jetzt auch nochmal interessiert, ne? Ich würde noch so eine Zwischenfrage. Wir haben schon mal so ein paar Joker, die ich mir einräume hier. Jetzt ist, wir sind ja schon bei Frage Nummer 5. Wir sind zur Hälfte schon durch. Und ich würde aber jetzt eine 5.1 machen. Weil wo wir gerade so schön über Altwagen sprechen und du hast ja schon ein paar Mal angesprochen, die Technik und so weiter, würde mich tatsächlich mal interessieren, wie deine Einschätzung ist. Wie zuverlässig sind Altwagen? Wie zuverlässig? Also wie gut funktioniert das alles noch?
Ja klar, ich denke mal, ehrlich muss man sagen, wenn man ein neues Auto nimmt und dann ist alles neu dran, dann ist das wahrscheinlich natürlich ein Tacken zuverlässig. Aber auch ein neues Auto wird ja irgendwann mal alt. Dann müssen die Teile getauscht werden und diese. Und gut, natürlich bin ich mit meinem Auto ein paar Mal auch ausgefallen. teilweise auch mit Motorschäden, was weiß ich, Hauptlager mitgedreht und solche Sachen. Aber was ich festgestellt habe, ich kann mich darauf verlassen. Man lernt natürlich auch mit der Zeit und weiß, wie man das Auto vorbereitet. Und in den letzten Jahren hatte ich zweimal was, wo ich ausgefallen bin. Und da muss ich sagen, das war einfach ein Fehler, den man reingeschraubt hat. Ein bisschen unbewusst natürlich, aber das lag also jetzt nicht an dem System, sondern einfach, dass irgendwie ein Fehler passiert ist.
Was ich mir halt vorstellen kann, also ich bin mal, so Sachen wie BMW darf man ja auch nicht sagen, aber ich bin zum Beispiel einen BMW M135 eine Zeit gefahren. Und ich habe mich dann immer so gefreut irgendwie anfangs, ne, über das Auto, weil ich den fahren durfte. Und irgendwann fand ich ihn extrem langweilig, weil ich habe gemerkt in dem Auto, ich habe überhaupt keine Angst vor gar nichts. Ja, der hat so elektronisch so eingegriffen, dass das normale Fahren auf einer Autobahn, selbst nasse Straßen, alles überhaupt kein Problem war. Ich glaube, das kann man so ein bisschen damit vergleichen, oder? Dass die Assistenzsysteme so krass eingreifen.
Ja, natürlich,
aber ich meine jetzt diese
so. Zuverlässigkeit mit, dass ich irgendwie ein technisches Manko habe, dass ich
wieder das meine, ja, ja, klar, das streut er auch
rein. Aber andererseits, die neuen Autos, die sind so schwer. Ich sag mal, ich habe jetzt 140 PS, das ist ja für heutige Verhältnisse gar nichts. Ja. Fahr mal einen BMW mit 140 PS, ich glaube, da bist du eher... Das
ist nicht spektakulär.
Da kommst du nicht voran.
Das ist nicht spektakulär. Ja, was du gerade sagst, ich glaube, vor 2 Jahren haben wir bei der technischen Abnahme vorne gestanden und da kamen die Leute vom Sorg und die hatten so ein M4 dabei.
Ja, wie viel hat der? 450 PS oder was?
Ja, aber irgendwie 1600, 1700 Kilo. Ja. Da habe ich noch mitgeholfen beim Schieben. Ich sage, sind die Radlager kaputt? So, wir haben zu viert geschoben und uns angestrengt, so ein paar Meter dazu schieben.
Ja, ich glaube, das kann man nicht vergleichen.
Nee.
Also,
nee, das ist,
und Gewicht ist im Motorsport so nichts Nutze.
Ja, jemand zu viel ist nicht gut.
Gut, Zuverlässigkeit, klar, ist jetzt habe ich eigentlich gerade blöd reagiert. Das hat ja mit Zuverlässigkeit nichts zu tun, diese Assistenzsysteme. Ja, zuverlässig ist ja halt
wie gut. Zuverlässig ist für mich, wenn das Auto ankommt.
Ja, genau. Das hat ja damit nicht wirklich was zu tun. Das ist ja mehr so spektakuläres Fahren.
Ja.
Also ich mag auch tatsächlich ältere Autos sehr gerne, aber mir fehlt die Garage zum Schrauben hier.
Ja, und das Talent.
Ja, und ja, genau, Talent
ist ja auch noch.
Ja, ich habe 2 linke Hände als Daumen.
So.
Wissen ja hier alle. gut, das war also die 5.1. Wir haben ja jetzt das Jahr 2020, Jörg.
2020,
genau. Schon wieder, echt irre, wie die Zeit vergeht, 2020. Übrigens habe ich jetzt gehört, wenn ihr Verträge unterschreibt, ne? Ich bin ja auch so einer, ich schreibe dann, was weiß ich, 20.01.20. Soll man nicht machen, du sollst immer 2020 schreiben. Weil da gibt es da pfiffige Leute, die schreiben dahinter zum Beispiel noch eine 19. Und dann kommen sie zu dir und sagen, hier, der Vertrag, der ist übrigens schon ein Jahr alt. Wird mal Zeit für die Kohle.
Schön.
Pass da auf, Jürgen. Du lässt dich auch mal gern verarschen. Mhm. Du zahlst ja auch bei Netto mit Brutto. Da muss man mal aufpassen.
Nee, ich zahle da immer mit diesen Punkten, die man da kriegt.
Ach so, nur? Echt?
Ja, beim Parken.
Beim Parken kriegst du Punkte. Deswegen, Jörg, würde mich interessieren, weil wir 2020 haben. Was hast du denn für 2020 für Pläne?
Ja, die Pläne schon ganz einfach. Ich will einfach wieder mit dem Auto fahren. Das stand
jetzt, das muss sein, ne?
Das muss jetzt auf jeden Fall sein.
Schön.
Ich hoffe, dass das klappt zum 24-Stunden-Klassikrennen Mitte Mai.
Mitte Mai?
Mal sehen, ja.
Oh, das wäre auch mal was. Klassikrennen würde ich mir auch mal gerne anschauen.
Nee, das ist also das Rennen im Rahmenprogramm vom 24-Stunden-Rennen.
Mhm.
Und ja, da sind immer meistens so über 200 Autos am Start. In letzter Zeit mehr als beim aktuellen Neuwagenrennen 24 Stunden, was dann auch wirklich über 24 Stunden geht.
Hast du das Gefühl, dass der Hype für diese Fahrzeuge noch größer wird, als er jemals da war? Ich habe immer das Gefühl, dass, also auch so in meinem Freundeskreis, vielleicht liegt es auch daran, weil ich jetzt mittlerweile auch schon Mitte 40 bin, dass die Leute halt immer noch mal sagen, ich hätte jetzt gerne noch mal ein Auto, was ich mit 18 haben wollte oder so. Also ich denke, erlebe ich immer wieder.
Das ist immer noch da. Das wird, also was die Altwagenszene angeht, gut, da ist auch in letzter Zeit gerade was so hochwertige historische Rennautos geht, so ein Hype gewesen, dass die doch dann relativ teuer auch wurden.
Ja,
krass. Ich glaube, das ist, irgendwann mal geht das nicht mehr bis in den Himmel.
Ja.
Aber den Wunsch, so etwas zu machen, glaube ich, ist immer noch da. Die Frage ist also, was ist, wenn so Leute wie ich nicht mehr da bin? Was kommt an jugendlichen Fahrern nach? Und das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Da ist nicht so viel.
Ja,
aber ich sehe es auch
abzuwarten. Ja.
Ich kenne auch viele, wo der Papa ein historisches Auto hat und der Sohn, der jetzt auch 18, 20 ist, kommt nach und fährt dann auch. Ich kenne so also einen Bekannten, die fahren zusammen, Vater und Sohn, Rallye, historische Rallyes oder Rundstrecke auf einem M3, E30.
Dann kann ich, können wir jetzt nur hoffen, dass dein Sohn nicht zuhört und will mit dir fangen, Autorennen zu fahren.
Der hört meine Podcast nicht. Hört also, nicht? Nein, nein, die hören das nicht. Die sagen, oh Papa, das ist total anstrengend, immer zuzuhören. Die müssen ja schon so den ganzen Tag mein Gelaber ertragen. Ja. Wollen das nicht auch noch freiwillig am Handy machen. Aber ich meine, mein Sohn hat ja auch das Auto, der erste war Baujahr 95, was ja schon eigentlich alt ist. Der hat aber nur 8 Tage gehalten. Da hat ihm einer die Vorfahrt geklaut, war schon ärgerlich. Ja. Und der zweite hat jetzt immerhin
5 Monate.
Nee, 2 gehalten. Und da hat er jetzt eine Leitplanke geknutscht. Jetzt das schöne Auto, Baujahr 99. Ja. Wir versuchen hoffentlich da irgendwie was draus zu machen. Aber naja, das ist dann ärgerlich. Dann hast du so ein Schätzchen, hast da hinterher gesucht. Es ist jetzt Honda. Aber war ein schönes Auto, hat mir super gut gefallen. Und jetzt stehst du wieder da, machst den ganzen Mist von vorne.
Ja. Und wenn er jetzt mit ihm anfangen würde, das Rennen zu fahren,
dann lernt er hier das
richtig. Und dann lernt er das und macht es auf der Straße richtig.
Darüber sprechen wir nochmal. Vielleicht habe ich ja einen Begeisterten in meiner Familie. Bist du schon bereit für Frage 7?
Mach.
Also, die Frage 7 lautet, welches Rennauto und welches Straßenauto hat bei dir beim Autoquartett immer gewonnen?
Oh.
Weißt du das noch? Auto, das war geile Zeit.
Gut, Autoquartett, natürlich habe ich das gespielt, aber ich kann mich noch erinnern, das waren teilweise da der, wie hieß das nochmal, Golden Flame. Oder nee, Blue Flame von Gary Gabelich. Dieses Weltrekordauto, was dann irgendwie das erste Mal über 1000 Kilometer mit Düsenantrieb gefahren ist.
Der hat sie alle
ist natürlich im Prinzip ein totales Fantasieauto, aber es hat es gegeben.
Ja,
ich meine, es wäre Gary Gabelich gewesen. Und wenn man die Karte hatte und man war dran, dann wusste man, man konnte einkassieren. Die anderen kamen nicht weiter. Was so die normalen Straßenautos angeht, klar, kann ich mich jetzt so direkt an einen Favoriten nicht mehr erinnern, aber das waren natürlich Sachen wie BMW 2002 Turbo oder Porsche Turbo oder Ferrari mit V12 und so weiter. Aber da fällt mir das jetzt leider nicht mehr ein. Wobei ich muss auch sagen, ich habe teilweise auch ganz gerne Autoquartett mit LKWs und Baumaschinen gespielt.
Ah, weißt du denn da noch, wer gewonnen hat?
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das waren natürlich auch die üblichen Verdächtigen. Entweder hießen sie Liebherr, Bocklane oder...
Das waren immer dieselben. Irgendwie. Ja, ja, genau. Ist eigentlich schade. Ich weiß gar nicht, ich muss so ein Ding nochmal kaufen.
Ich habe aber noch ein paar Autoquartetts. Habe ich noch.
Echt?
Ja gut, aber der wird nicht mehr mitgespielt. Die finde ich einfach nur toll, was man sagt.
Ja, ja, aber wo ich das gerade frage hier, finde ich das eigentlich ganz cool. Ich glaube, muss ich das mal kaufen hier. Gibt es bestimmt als App.
Total vielleicht normal. Hat ja einer der Zuhörer noch ein Autoquartett von
früher. Ja, vielleicht können wir uns mal spenden.
E-Mail-Kleinanzeigen, gibt es bestimmt was.
Ja, genau, weil ich glaube, heute gibt es für jeden Mist ja eine App. Ja. Und automatisch verliert, also für mich verliert das als App die Leidenschaft.
Ja, nee,
also,
du musst ein Stück Papier in der Hand haben.
Ja, das ist echt.
Du musst das so halten, dass die anderen nicht da reingucken können.
Ja. Und dich schon freuen, dass du schon weißt, du kriegst gleich die Karte. Also ein
Panzerglasfolien, damit du von der Seite nicht reingucken kannst. Wo wir gerade so schön über ältere Fahrzeuge gesprochen haben, unsere Altwagen, würde ich ganz gerne unseren einen unserer Sponsoren, den haben wir immer noch, den würde ich ganz gerne jetzt mal einbauen. Und dazu wünsche ich euch maximalen Spaß, Freunde.
Hallo mein Freund, hast du auch diese Sorgen? Dein Schlauch hängt, dein Rohr schleift und es qualmt aus Löchern? Dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich. Komm doch zur Werkstatt Zickzack-Zauberei. Zickzack-Zauberei gibt es jetzt 612 Mal in Deutschland und einmal auch in deiner Nähe.
So, Jörg, das ist jetzt eine Frage, die ich... Also, du hast ja schon viel so erlebt, was ich gehört habe. Und wie gesagt, die beschreiben die Leute ja immer noch mal anders, glaube ich, als du dich siehst. Also,
stimmt,
alle sagen immer, Jörg, 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 muss Jörg fragen, das weiß nur Jörg, das ist der Jörg. Und du hast ja schon viel erlebt, bist viel rumgekommen und so, was ich jetzt gehört habe, fand ich gut. Aber Frage Nummer 8 ist, was war das aufregendste Auto, was du jemals gefahren bist?
Oh, schwierig. Schwierig. Schwierig.
Sonst kannst du auch 2 oder 3 nennen.
Nein, da kann ich 2 nennen. Also, das kam jetzt über meinen Beruf. Ein Kunde, die Firma Techart, die hatte einen 996 GT2 Turbo aufgebaut. Techart
sagt mir auch was.
Ja, ja, und den durfte ich einmal von Leonberg zu einer Tuning-Veranstaltung nach Hockenheim fahren. Das war natürlich toll, aber die Autobahn war einfach nur voll. Man konnte nicht einmal richtig durchladen, aber dann durfte ich sogar mit dem Auto auch mal auf der Rennstrecke fahren. Und gut, es war ein Straßenauto mit Straßenreifen. Es war schon ein anderes Fahren, als ich das so vom Rennauto her kenne. Glaubt man zwar nicht, ist so. Aber vom Schub, was der nach vorne ging, das war schon gigantisch. Also das hat richtig was hergemacht. Porsche,
okay.
Genau, und dann, was ich auch...
Wie hat so ein Auto?
Ach, der wird so damals so um die 600 gehabt haben, 620, das weiß ich aber nicht mehr. Das war 2003 muss das gewesen sein, 2004.
So, aber es war auf jeden Fall von der Performance so, dass sie gesagt hat, das wäre schon...
Das wäre schon richtig gut. Zu der Zeit, wobei, man muss ja auch natürlich... Ja gut, vielleicht es waren so um die 600.
Ja, schon eine Hausnummer.
Und das hat ja dann der... Das konnte der Motor auch.
Ja.
Also der schob schon richtig an. Und dann, tolles Auto, was ich mal gefahren habe, das war bei einem Rennen 2015. Das ist jetzt eine etwas witzige, lange Geschichte. Es gab früher, gut, VLN, also Nürburgring, gab es früher nach dem 10. Rennen von einem anderen Veranstalter am Sonntag, ich sage mal so ein Lumpensammlerrennen, das hieß Toller Bomberg. Das waren, glaube ich, 2x20 Runden Grand Prix-Kurs. Und da hatte ich einen Bekannten gefragt, der auch aus der Alpha-Szene ist, sollen wir uns nicht mal so ein Auto mieten? Ich kann das einstielen und es kostet so viel, war auch nicht so teuer. Ich hatte gebrauchte Reifen besorgt. Wir fahren jetzt einfach mit dem Porsche drin. Das war 1995. Gut, ich war dann auch beruflich eben halt im Rahmen meiner Selbstständigkeit am Samstag am Nürburgring, als dieses Auto, was wir gemietet haben, auch ein Rennen fuhr bei der VLN. Ja, wir hofften natürlich, der darf jetzt nicht kaputt gehen, weil sonst wäre es Nenngeld weg gewesen. Das waren ja auch ein paar Mark. Aber hat alles gut gegangen und dann war dieses Rennen am nächsten Tag, also am Sonntag, und es war unter 0 Grad. Es war extrem. Aber es war trocken. Gut, dann haben wir gesagt, wir fahren also mit Slicks. Man brauchte richtig lange, bis die Slicks warm wurden, und das hat so Spaß gemacht mit dem Auto. Das ist unglaublich. Ich bin das erste Mal auf einem Porsche. Ich bin zwar vorher schon Porsche gefahren, aber es war ein 964 Cup. Also klar, heutiger Sicht ist es ja ein altes Auto, war ein Sammlerauto wieder, aber damals war das noch eben halt ein...
Ja, was sagst du, 95, ne? Ja,
das war 1995, und das hat so viel Spaß mit dem Auto gemacht. Natürlich habe ich mir am Anfang, ehrlich gesagt, in die Hose gemacht, weil es war kalt, ich kriegte die Reifen nicht warm, und es war ja nicht mein Auto. Und ich wollte den jetzt nicht kaputt machen, nicht, dass ich dann der Dorftrottel am Abend bin. Aber was ganz interessant war, der Kollege, mit dem ich gefahren bin, der Freund, der ist auch sehr schnell gewesen, und ich war dann in der schnellsten Runde, war ich dann irgendwie so 0,4 Sekunden schneller als er, nicht langsamer. Da war ich natürlich ganz stolz.
Und nochmal so ein innerer...
Ja, aber das war irgendwie, das war eine tolle Sache, und das hat richtig Spaß gemacht mit dem Auto. Und das erste Mal auf dem Porsche gefahren, und es klappte, nicht? Und da denke ich mal, hat man auch auf diesen alten Autos, der hatte zum Beispiel ABS, natürlich eine tolle Bremse und ordentlich Leistung. Gut, für die heutige Zeit ist es nicht viel, 270 PS ungefähr, so ein 964 Cup hatte. Aber es hat einfach Spaß gemacht. War genial.
Okay,
und das sind cool. So Sachen, die, ja.
Das bleibt hängen.
Ja, oder? Das bleibt hängen.
Also du bist schon, die zwei Autos, die du genannt hast, beides Porsche, ne? Ist dir aufgefallen.
Ja, ja,
ja. Ja, mit deutsche Autos. Also, nicht hier aus Italien oder so.
Nix Italia. Okay. Welches Auto, also Frage 9 schon, ja, wo wir gerade gefahren haben, welches war das aufregendste Auto, was du gefahren bist, wäre jetzt Frage 9, welches würdest du gerne mal fahren? Also wo du, wie gesagt, so vorstellst, du sagst so, boah, ey, das ist so geil. Das
ja, das wäre auch bestimmt ein 997 Cup oder 991 Cup.
Also auch in die Richtung, ne? Einfach mal.
Wahrscheinlich ein 99, lieber ein 997 Cup, weil der noch ein bisschen ursprünglicher ist. Sequenzielles Getriebe, wo du reißen musst, das wäre mal was.
Das wäre was, ja, ne?
Ja. Aber im Endeffekt, Auto fahren wäre... Der Wunsch ein Rennauto und nicht jetzt ein Straßenauto unbedingt. Natürlich ist es mal schön, hier und da so ein Straßenauto zu fahren, aber wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, dann wäre das dann in diese Richtung.
Okay. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal berühmt sind, dann können wir so
fahren. Und was ich gerne mal fahren würde, wäre einfach ein Golf TCR.
Golf TCR?
Ja, genau. Mein erstes Golf 7 TCR, weil irgendwie Golf finde ich toll. Hatte ich auch beruflich mit zu tun mit diesen Autos. War eine tolle Sache. Und naja, und...
Das ist aber auch der 2-Liter Turbo drin, ne?
Ja, ein 2-Liter Turbo, die haben so 350 PS. Ja. Gibt es mit DSG oder sequenziellen Getriebe. Wenn dann natürlich mit dem sequenziellen Männergetriebe.
Ja.
Und mein erstes Auto war ein Golf. Und als Student hat man natürlich immer einen Golf GTI hinterher gehechelt. Kommt auch noch hinzu.
Genau, das war immer so.
Aber dann kam natürlich die Alpha-Geschichte irgendwann. Ich glaube, 1984 war das.
Und wenn du bei den Rennautos so dran denkst, letztes Jahr habe ich erstmalig diese Eifel-Rallye in Daun besucht.
Ja.
Und da auch die Gruppe B-Autos erstmal so in Action gesehen. Wenn dann die Autos denkst, ist da einer bei, wo du sagst, boah, du kennst ja die.
Ja, klar, ich meine, Gruppe B, da muss ich einfach sagen, da wäre ich wahrscheinlich kein guter Fahrer für, weil das sind ja fahrende Motoren. Die haben ja Leistung ohne Ende, aber...
Nur Leistung.
Ja, nur Leistung. Aber wenn ich an so ein Rallye-Auto denke, ich bin noch nie eine Rallye gefahren. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Dann wäre so ein Top-Auto, so ein BMW M3 Gruppe A, so Stand 1988.
Ja.
Das wäre was, weil das finde ich also irgendwie auch so von der... Ich sag mal, das ist ein Saugmotor, der hat Heckantrieb. Natürlich ist man bei der Rallye mit einem mit einem Allrad viel schneller.
Ja.
Aber die Autos sind, denke ich mal, immer noch auf Asphalt richtig schnell. Und das ist auch irgendwie so der letzte Meilenstein vor diesen Autos, wo sie alles hatten, Turbo und Allrad und dies und das. Und das war ja immer noch ein Serienauto, wo drauf ist aufgebaut
worden. Das Biest.
Ja, schon toll. Und sowas ist schon faszinierend. Die hören sich gut an. Und auch wenn man sich die Mechanik anguckt, wie die Autos zusammengebaut ist. Also wenn man weiß, was ein 13er Schlüssel ist und eine 1/4 Zoll Knarre, dann findet man das einfach toll.
Ja,
das ist
faszinierend. Ganz weit vorne, ja.
Hätte da erstmalig einen Stratos in freier Wildbahn gesehen.
Gut.
Da fällt nichts mehr ein.
Ford Escort BDA ist auch was Tolles. Aber da gibt es noch mehr. Und, aber von den neuen Autos, wie gesagt, wäre es so ein Porsche 997 Cup oder so ein TCR Golf.
Dieser Polen-Golf.
Das war ja ein Golf
6. Ist das ein TCR?
Nein, das war ein, ich sag mal, wenn man so will, ein umgebautes, ein getuntes Golf 6 GTI-Fahrzeug.
Ja.
Also mit anderem Fahrwerk, mit Sicherheitsausstattung, etwas breitere Spur. Natürlich Überrollkäfig, Sicherheit etc., dicke Bremse. Aber das war jetzt, sag ich mal, nur für diesen Cup aufgebaut. Aber die Autos haben super funktioniert.
Ja, der Marc hat so einen.
Wer?
Der Marc Trompeter.
Also. Ja, weil die Autos, die sind ja dann, als der Cup nach 3 Jahren aufhörte, sind die hierhin verkauft worden. Am Bilsterberg waren auch ein paar Autos, ich glaube so 3 Stück, die jemand gekauft hat.
Ja.
Also für so Track-Days ist das eine Top-Sache.
Der ist von seinem Auto der total begeistert.
Ja, die funktionieren auch.
Gut. Ja, ja.
Die funktionieren auch super.
Aha.
Der Golf jetzt.
Ja,
Golf,
es gab mal von 2013, 14, 15 von einem polnischen VW-Händler einen Cup in den östlichen Ländern, also Polen, Slowakei, Tschechien.
Hat er jetzt quasi seinen eigenen Cup veranstaltet?
Ja, genau, sogar unter dem Segen Volkswagen. Also das war schon eine tolle Sache. Vor allen Dingen, was ich ganz interessant fand, es wurde immer erzählt, das muss alles so teuer sein. Und der hat so ein Rennauto für ungefähr 50.000 Euro aufgebaut. Gut, es war keine eingeschweißte Zelle, aber das Auto hat funktioniert. Und das war top und die Leute hatten Spaß. Und es war ja ein Cup und da ist es ja für alle Leute gleich. Hauptsache, jeder hat gleich viel PS.
Jetzt muss ich mal so eine richtige kindliche Frage stellen. Ne? Ich stelle mir das gerade vor, wenn du so ein, du sprachst ja vorhin, du hast Angst gehabt, das Auto zu zersägen zum Beispiel.
Also das war ja nicht mein Auto. Das war
davon jetzt mal abgesehen, aber gibt es eine Versicherung?
Nein, gibt es nicht.
Hast Pech, ne? Also wenn du jetzt mit deinem 150.000
Wenn ich jetzt Bock mache, Auto, dann kann ich sagen, ich war es ja selber.
Ja.
Kann mich selber in den Hintern treten, aber wenn mir einer reinfährt, habe ich auch Pech gehabt.
Also das heißt, wenn du da ein Auto zersägst, ist es einfach kaputt.
Zahlen und fröhlich sein.
Okay, ja gut, das ist ja auch ein Risiko. Ne?
Also, ja, natürlich.
Weil wir haben in den letzten Folgen jetzt auch schon mal geredet, so ja, vielleicht können wir euch mal helfen, wie man da auch selber fahren kann oder so, so als Idee. Ne? Also wir hatten jetzt ein bisschen Rennmechaniker, wie kann man Rennmechaniker eventuell werden, Streckenposten darf man nicht mehr sagen, wie wird man Marshall beispielsweise?
Marshall Daniel,
genau, Grüße. Und so diese Sachen und da geht es halt immer darum, aber man muss sich bewusst sein, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Für mich ist es klar, eigentlich blöd, dass ich gefragt habe, hätte ich eigentlich wissen müssen, aber ist ja interessant, ob man eine Rennversicherung oder sowas, keine Ahnung.
Gut, das kann man machen, das gibt es
auch. Das ist unbezahlbar. Ne?
Ja, das ist auch teuer, aber sag mal, in unserem Bereich, so was die Fahrzeuge kosten, ist es dann auch schwierig.
Und wenn du jetzt irgendeinen anderen reinfährst, machst 2 Autos kaputt, dann...
Ja, dann ist das sein Pech.
Dann regelt
man
das.
Ich muss meinen Schaden selber bezahlen, er selber auch.
Echt?
Gut, er wird dann sauer sein, wird mich beschimpfen, im Fahrerlager bestimmt.
Ich weiß nur, ich hatte mal einen Unfall, da ist mir tatsächlich, also auf der Straße, ne, ist mir jemand in die Tür gefahren, hat mir die Vorfahrt genommen, ist mir in die Tür gefahren. Und ich habe 15% Teilschuld gekriegt. Und da sagt der Richter tatsächlich zu mir, weil ich gefahren habe, ich sage, wieso kriege ich hier Schuld? Da sagt er, ganz einfach, wären Sie nicht auf der Straße gewesen, hätte es auch keinen Unfall gegeben.
Ja, das ist aber nicht richtig. Da hat er seine eigene Rechtsprechung durchgesetzt, seine eigene Meinung.
Aber da also werde ich nie vergessen, den Spruch.
Das kenne ich nicht. Also eine Teilschuld hat man, wenn man vielleicht Abblendlicht entgegen Fahrtlicht angehabt oder so etwas. Aber
da war ich damals verwirrt, wo ich sagte, boah, deswegen ging mir das gerade so durch den
Kopf. Na gut, ich meine, wo ist das? Das kann ja nicht sein.
Ja. Der Richter wird wahrscheinlich der gewesen sein, den du mal eine Bruttokasse beiseite gedrängt hast.
Ja, ja, das kann sein. Genau. Die haben persönliche, egal. Wir schauen mal. Das haben wir jetzt 9. Wir sind jetzt schon bei 10. Aber ja, ich möchte noch ein paar mehr stellen. Ja, machen. Weil das interessiert mich. Ich habe noch 2-3 mehr irgendwie am Petto. Ich breche hier einfach mal meine eigenen Regeln. Ja,
ja, mach
einfach. Da muss ich ausnutzen, wenn du hier bist. Ja. Das kann ja nicht umsonst sein, dass alle nach dir schreien hier.
Nein, so ist das nicht.
Die größte Fahrerpersönlichkeit. Wen hast du persönlich mal kennengelernt? Wer war so das Highlight?
Auch schwierig.
Wahrscheinlich
viele. Ich sagen, dass ich viele kenne. Fangen wir einfach mal an. Na gut, ich habe lange mit dem Edgar Dörre zusammengearbeitet. Das war ein toller Fahrer. Der hat nichts kaputt gemacht. Der war, obwohl er über 50 war, noch richtig schnell. Auch auf der Nordschleife hat Gesamtsiege gefahren. Ja, und dann hatte ich auch mal das Glück, Walter Röhrl kennenzulernen.
Oh, okay.
Gut, er kennt mich, ich kenne ihn.
Man kennt sich halt, mein Gott, der Walter.
Ja, genau. Und das, gut, ich habe ihn richtig kennengelernt 1994 auf einem Fahrerlehrgang in Imola, wo ich etwas im Servicebereich gemacht habe. Also habe mich um die Reifen der Teilnehmer gekümmert, Reifenservice. Und dann habe ich ihn aber richtig kennengelernt 2003. Da hat ein Bekannter die Idee, dass er mit dem Walter Röhrl noch eine Oldtimer-Rallye fahren möchte. Also die Köln-Ahrweiler, und hatte mein Arbeitgeber, also uns, angesprochen, ob wir nicht etwas mit dem Fahrwerk machen können. Und dann haben wir Testfahrten im Raum Nürburgring gemacht. Und da durfte ich dann auch einmal den Walter Röhrl mitfahren. Und das war schon echt interessant, wie er das Auto bewegt. Also er hat das gar nicht, das Lenkrad bewegt. Das macht er alles mit dem Gas und war faszinierend. Auch damals in einem älteren Porsche. Gut, den kenne ich halt. Gut, jetzt will ich keinem zu nahe treten. Ich kenne noch andere Leute. Aber
alle anderen sind auch gegrüßt der Seite.
Auf jeden Fall, aber gut.
Es geht ja so um die...
Das ist jetzt einer von denen, der also sehr, sehr bekannt ist. Ne?
Aber Edgar Dörn, du hast gerade die Zwischenfrage, das ist genau den Daniel geprägt hat als Kind.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch der wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, mit der Hand aus dem Auto raus.
Ne? Von dem hatte ich mir auch damals das Auto geliehen.
Ach so, okay, den Porsche.
Ja, und dann sagte er mir...
Hatte der denn irgendwie auf der Seite überhaupt ein Lenkrad? Also ein Stück Lenkrad, oder war das alles nur auf?
Der ist auch sehr sanft mit dem Auto umgefahren. Er wusste ganz genau, wo das Auto hinfährt. Hat es nicht gezwungen, nicht irgendwie reingeprügelt. Und dann konnte der das auch.
Das klingt echt,
und dann ist das ja auch eine leichte Lenkrad. Also hast die Lenkkräfte nicht so groß. Und dann konnte er eben halt hier lenken. Natürlich hat er das nicht gemacht, wenn er gerade schalten musste. Ja, dann hat er eine Hand aus dem Fenster.
Ja, gestellt. Das hatte Daniel nämlich erzählt, weil wir hatten auch so, an was er sich so erinnert, was für ihn so ausschlaggebend war, für die Leidenschaft für das Rennen und für den Nürburgring. Und dann hat er genau den Namen genannt. Und das fand ich da auch recht faszinierend. Ich hatte mir das jetzt noch 3-4 Mal angehört und habe gedacht, so eigentlich irre, ne? Und sowas sehen Leute und sind halt einfach fasziniert, und dann macht's Klick.
Das ist mir auch mit dem, wir haben da letztes Mal schon mit dem Daniel drüber gesprochen. Wenn ich die Einführungsrunde locker fahre und wink den Streckenposten zu, dann habe ich eine eiskalte Hand.
Das kommt ja auch noch. Ja, du hast ja einen Handschuh.
Dann habe ich eine eiskalte Hand. Und auch irgendwie so, weil die Hand hier immer oben hast, ist sie auch schon irgendwie weiß angelaufen. Wie hat der Edgar das eigentlich gehabt? Ich kann mich auch sagen.
Der hat ein Rennen gemacht.
Der aber gewungen hat er die ganze Zeit.
Ja, gut, oder? Natürlich an den typischen Stellen. Brünnchen, Pflanzgarten.
Und da so, wo Leute sind.
Ja? Dann in Breinscheid vielleicht unten. Gut, ich stand ja damals immer an der Box, aber das hat er gemacht, das stimmt. Und er war dann an für sich nicht langsam.
War schon genau, das sagt der Daniel auch. Und der war schnell. Also es war jetzt nicht so, als wäre der hier hinten da, was hat man letztens, du bist immer der Kehrwagen, hat er gesagt, ne?
Kehrwagen?
Ja, der immer wie in Köln nach dem Karneval, der dann kommt und sauer macht. Der letzte.
Besenwagen.
Also letztes Mal so einen losgeschossen da. Jörg.
Ja.
Wie erlebst du Jürgen beim Rennen?
Ach, das ist jetzt schwierig zu sagen. Also erstmal war ich jetzt schon aus verschiedenen Gründen die letzten 2 Jahre nicht mehr bei der VLN. Oder jetzt heißt es ja NLS, nicht? Nordschleifen-Langstreckenserie. Gut, ich habe Jürgen natürlich in der Vergangenheit, also bis 2017, sehr oft am Nürburgring getroffen. Aber ich war ja nur in der Box. Ich habe ihn ja nicht gesehen, wie er draußen gefahren ist. Aber so habe ich ihn also dann so kennengelernt, dass er eben halt sehr besonnen an die Sache rangeht. Also versuchen, Hektik wegzulassen, was auch richtig ist. Das ist immer ein schlechter Ratgeber. Ja, und dass er eben halt genau weiß, was er da macht. Und das ist das Entscheidende, dass du das einschätzen kannst.
Ja, okay.
Also vom Fahrverhalten, auch von finanziellen und so weiter, dass du genau weißt, was du machst. Und dich da nicht überhebst. Und eben halt mit dem notwendigen Respekt an das Rennen und natürlich an die Nordschleife herangeht.
Ja, das
man ist. Man muss vor allem da gerade auf der Nordschleife Respekt haben. Dann passt das.
Ja, genau. Den nötigen Respekt, Jürgen. Schreib dir das hinter die Ohren.
Ja, ich versuchte auch mal dran zu denken.
Ich versuche es immer und dann kam die 5-Minuten-Terrine, ne? Und dann zack, war so heiß, weggespült. Ja. Zack. Ja, ich habe eine Frage, die ich jedem Gast hier stellen möchte. Und zwar, ich weiß nicht, kennst du dich auch so mit Batman und sowas?
Ein bisschen.
Und es ist, also musst du dich jetzt nicht titulieren mit irgendwie so jemand, aber ich möchte immer wissen von jemandem, weil ich kann meine eigene Frage niemals beantworten. Ich kann es nicht. Mhm. Wie schätzt du das ein, was deine Superkraft ist? Wenn du sagen könntest, du hast eine gewisse Superkraft, Jürgen ist zum Beispiel, seine Superkraft hat er beschrieben als der Abwarter. Ja, er ist der Abwarter, mit einem großen A auf der Brust und so ein Gelb und ein Helm auf, ganz dunkel.
Oh, Kleid. Schwierige Frage, komme ich jetzt nicht.
Das ist auch wirklich, also, weil ich habe festgestellt, dass man seine eigenen Stärken seltenst erkennt. Also
ja gut, was vielleicht eine Stärke ist, ob es jetzt die Stärke als solche ist, weiß ich jetzt nicht, aber ist einfach, dass ich, glaube ich, bestimmte, ich arbeite ja im Vertrieb, mhm, und da geht es ja immer darum, dass man eben halt auch den Kunden versteht und das Ganze drumherum. Und ich glaube, das ist etwas, was ich, glaube ich, ganz gut kann. Und meine Devise ist dann immer, so viel Informationen über dieses Geschäft zu bekommen, was man machen will, also auch wie der Kunde reagiert, was bei dem Kunden los ist. Ich glaube, das ist eine Stärke. Was meine Schwäche ist, ich kann mich selber schlecht verkaufen. Also.
Ja, Jörg, ein paar Fragen haben wir jetzt durch und wir sind tatsächlich jetzt bei meiner letzten Frage. Und die letzte Frage, die ich dir jetzt heute Abend hier so noch live stellen möchte, ist, was war oder was ist deine lustigste Geschichte aus dem Motorsport?
Gut, es gibt zwei, aber eine erzähle ich jetzt. Und zwar bin ich ja mit meinem Alpha angefangen in dieser Clubmeisterschaft vom Alpha Classic Club und Alpha Club. Und da gab es eben halt auch eine Unterteilung nach Hubraum und wie stark das Fahrzeug modifiziert wurde. Ja, und ich bin dann in der Klasse 1600, seriennah hieß das, genannt. Ja, und dann war einer, der hatte sich, ich weiß nicht, wo es her, hatte ein gebrauchtes 1300er Fahrzeug gekauft, wie ich es hatte, also 1300 Kubik. Aber der Motor war besser als meiner, muss man einfach sagen. Und der war schon relativ schnell. Und ich habe mich dann mit dem da immer relativ gut gekebbelt. Naja, auf jeden Fall, mal hat der gewonnen, mal habe ich gewonnen. Also wie das war. Aber er war schon richtig schnell unterwegs. Und dann gab es am Ende des Jahres in Zolder immer noch so ein Clubrennen von einem belgischen Oldtimer-Club. Naja, und da bin ich dann auch gefahren, habe dann auch in der Klasse bis 1600 genannt. Und er hatte dann in der Klasse bis 1300 genannt, weil er einen 1300er hatte. Naja, auf jeden Fall, Entschuldigung, er hatte auch in der Klasse bis 1600 genannt und ich hatte aber dann eine Wagenlänge Vorsprung am Ende des Renns. Ja, und er wäre dann, wenn er in der 1300er Klasse hätte genannt, wäre er ganz weit vorne gewesen.
Wäre der schnellste wahrscheinlich gewesen.
Also das heißt, ich habe einen schönen Pokal gekriegt, er nur einen ganz kleineren. Ja, dann im nächsten Jahr hat er dann also im 1300er Feld genannt, ich im 1600er. Jetzt hat er aber die Rechnung nicht mit einem gemacht. Da war ein sehr schneller Simca Rally 3-Fahrer. Der war also deutlich schneller als er und auch als ich. So, und da sind wir das Rennen dann halt gefahren. Das war dann also getrennte Wertung, aber alle Klassen, Hubraumklassen in einem Feld. Naja, und wie es kommen sollte, ich hatte dann die 1600er-Klasse gewonnen, aber er war eine Wagenlänge vor mir. Aber er ist ja in der 1300er-Klasse gefahren, hatte aber nur den dritten Platz gemacht, weil er diese Rallye 3 Simcas deutlich schneller waren. Naja, und dann gab es dann hinter dem Pokal, also kann auch sein, dass er gar keinen Pokal gekriegt hat, und ich kriegte den Pokal für den ersten Platz. Und dann kam er zu mir und sagte, ja, normalerweise ist das ja mein Pokal, weil ich ja schneller war als du. Da sage ich, dann hättest du halt anders nennen müssen.
Pass
witzig,
auf.
Witzig war, der war einfach total heiß auf den Pokal. Wir nannten den dann auch hinterher nur noch Pokalschorsch.
Der Jäger, der Pokaljäger.
Also das kommt natürlich hinzu, das sieht man, es wird auch immer sehr viel dummes Zeug im Motorsport gerichtet. Also man sagt dann schön, dummes Zeug ist Radiofahrerlager. Da wird natürlich dann vieles, naja, abends in der Kneipe, sage ich immer, die Rundenzeiten sinken, also mit der Anzahl der Biere.
Ja, genau, das ist wie bei den Schlangen. Ne? Die war so groß.
Bei den Fischen, wenn man angelt.
Genau, der war riesig und im Endeffekt war er dann doch nur kleiner. Ja, lieber Jörg, Also ich glaube, das heißt, Jürgen, hast du noch was? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Dir fällt da normal immer was ein. Jürgen hat ja ein paar Macken. Wobei seine Macken sind ja keine Macken, das sind ja Special Effects.
Ja, ist alles gut. Ja?
Das sind Verhaltensauffälligkeiten, ja, aber Special keine Effects.
Also möchtest du Jörg fragen? Ist dein Gast, du? Dein Wunschgast?
Mein Wunschgast, ja. Willst du noch mal wiederkommen? Jetzt hast du das hier mal kennengelernt.
Ja, können wir machen.
Vielleicht können wir mal über Elektroautos sprechen.
Nee, da habe ich keine Ahnung. Kann ich nicht mitreden.
Elektroautos?
Da suchen wir uns noch einen oder so.
Du kennst dich doch mit Elektroautos.
Ich glaube, da kann ich mehr über meinen Rasenmäher erzählen. Der hat auch eine Verlängerungsschnur.
Also ich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du unserer Einladung hierhin gefolgt bist. Du warst auch sehr günstig, du hast nur ein Bier getrunken. Also alles ich habe das schon schlimmer erlebt.
Dafür habe ich zwei Moncherie
gegessen. Dafür hast du zwei Moncherie gegessen. Also das ist alles noch im grünen Bereich. Wir möchten uns hier alle zusammen für eure Zeit bedanken. Wir hoffen, dass euch das Interview mit dem Jörg Hoffmann gut gefallen hat. Wenn ihr mal bestimmte Fragen habt, schreibt uns an über Facebook, über Messenger, über was auch immer, Spotify. Ihr könnt alles dokumentieren. Ein bisschen Daumen hoch wäre ganz cool. Und ja, um das zum Abschluss zu bringen, sage ich mal, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Jörg, lieber Jürgen, I love you. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jürgen, mich lässt ein Gedanke nicht los. Das muss ich jetzt nochmal fragen. Was macht eigentlich das Dorf?
Ein Dorf ist im Moment alles super. Also zum Beispiel, gutes Beispiel, danke, dass du fragst. Die Energiewende ist angekommen. Beispiel beim Brennholzfaller Jungs. Da gibt es jetzt spaltbares Material und Brennstäbe sogar zu kaufen.
Echt?
Ja.
Diese verrückte Leute da
oben. Verrückt, kurios.
Irre.
Alles da.
Grüße an Jund.